gibt einen zweiten Punkt, mit dem wir befasst sind. In der öffentlichen Debatte stellen Sie es ja auch fest. Viele Menschen stellen sich die Frage, welche rechtlichen Folgen sind eigentlich an die Waffenlieferung in die Ukraine geknüpft. Es gibt immer wieder die Sorge, dass das uns völkerrechtlich zur Kriegspartei machen könnte. Diese Sorge möchte ich hier wirklich, und das möchte ich auch so klar hier sagen, da sind wir uns auch in der Bundesregierung völlig einig, diese Sorge kann ich nehmen. Denn seitdem die UN-Charta in Kraft tritt, ist eben das alte Neutralitätsgebot, wie es noch heißt, ein Stück weit überlagert. Krieg ist grundsätzlich verboten.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Philipp und ich werde euch heute gemeinsam mit Sophie durch die Folge führen.
Ja, hallo auch von mir, freut mich, wieder mit dabei zu sein.
Ihr habt ja gerade schon den O-Ton von Justizminister Marco Buschmann gehört, der war vom 11. Mai im Bundestag, zur Frage, ob Deutschland Kriegspartei im Krieg Russlands gegen die Ukraine werden könnte. Und um diese Frage soll es heute etwas ausführlicher gehen.
Ja, Marco Buschmann wurde im Bundestag dazu befragt, weil es eben eine größere, breitere öffentliche Debatte dazu gab. In Zeitungen, aber auch in Blogs und im Radio gab es dazu viele Beiträge. Und leider war die Debatte zu teilen zumindest auch manchmal etwas konfus. Und deswegen wollten wir uns diesem Thema gerne noch einmal in einer ganzen Podcast-Folge widmen.
Genau, wie immer wollen wir dabei eher die völkerrechtliche Seite der Debatte beleuchten und haben dafür wieder einiges für euch vorbereitet. Sophie hat nämlich ein Interview mit Alexander Wendker geführt, der zu unserem heutigen Thema tatsächlich promoviert hat. Los geht es aber wie immer mit Isabel und den etwas grundlegenderen Fragen, zum Beispiel, was ist eigentlich ein Krieg und wie wird das im Völkerrecht relevant?
Ich bin ja persönlich ein großer Fan des berühmten Zitats von Groucho Marx. I wouldn't want to belong to a club that would have me as a member. Also, ich würde gar nicht zu einem Club dazugehören wollen, der mich dabei haben wollen würde. Auch im Völkerrecht gibt es Clubs, zu denen zu gehören eine etwas zwiespältige Ehre ist. Zum Beispiel der Beteiligten in einem Krieg. Das kann man schon daran sehen, dass beispielsweise Russland selbst bezüglich der Ukraine von einer bekanntlich Special Military Operation spricht und der Begriff des Kriegs in Russland selbst gar zu einem verbotenen Wort geworden ist, für das man ins Gefängnis kommen kann oder Schlimmeres. Krieg ist halt auch ein hässliches Wort. Selbst die Genfer Konventionen verwenden es ganz bewusst nicht, sondern sprechen in ihrem gemeinsamen Artikel 2 vom internationalen bewaffneten Konflikt. Eine Auseinandersetzung soll das sein, an der mindestens zwei Staaten und deren Streitkräfte insbesondere beteiligt sind. Dieser Bezugnahme auf die Streitkräfte ist auch etwas, was beispielsweise das Internationale Tribunal für Jugoslawien, fürs ehemalige Jugoslawien im Tadic-Fall bestätigt hat. Der Hintergrund hinter dieser Formulierung, die eben den Begriff des Krieges gerade explizit ausspart, ist gerade, dass es egal sein soll, wie Staaten das jetzt nennen und ob sie zum Beispiel formell eine Kriegserklärung machen oder ob sie das gerade vermeiden. Auch andere Staaten, die kein Problem damit haben, den Ukraine-Krieg als solchen zu bezeichnen, wie beispielsweise Deutschland, sind nicht besonders erpicht darauf, in den Club der Kriegsparteien aufgenommen zu werden. Sie befürchten, hierdurch zu rechtlich legitimen Zielen von Kriegshandlungen Russlands ihrerseits zu werden, also dass ihre mögliche Beteiligung an einem Krieg automatisch das sogenannte Jus ad bellum triggert, also das Recht, in diesem Fall Russlands, gegen sie Krieg zu führen. Warum das aber gar nicht unbedingt die Folge einer Kriegsbeteiligung sein müsste, dazu gibt es Näheres im Interview nachher. Eigentlich beruht aber die Definition des bewaffneten Konflikts gerade im Kontext der Genfer Konvention ja darauf, dass es Vorteile hat, als Kämpferin zu den Kriegsparteien zu gehören, bezüglich nämlich des Jus in bello, nämlich also des Rechts, das innerhalb des Krieges gilt und das die Rechte und Pflichten der Konfliktparteien regelt, das wir auch schon verschiedentlich im Podcast angesprochen werden haben, dass zum Beispiel den Status von sogenannten KombatantInnen regelt, die also insbesondere, wenn sie in Kriegsgefangenschaft geraten, besonders behandelt werden müssen. Das wurde zum Beispiel relevant, als durch das erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen diese sogenannten Wars of National Liberation, also der Kampf gegen kolonialistische oder rassistische Regimes, als international bewaffnete Konflikte anerkannt wurden. Und damit den Beteiligten an diesen Konflikten, dem insbesondere denjenigen, die sich gegen ein solches Regime gewandten, der Kombattantinnenstatus auch verliehen wurde, die also nicht zum Beispiel als einfache Terroristinnen oder Kriminelle behandelt werden dürften. Einige Staaten, zum Beispiel Israel und die USA, sehen das kritisch bis heute und haben das Durst-Protokoll nicht ratifiziert. In den USA hieß es damals zum Beispiel von Präsident Reagan, einerseits, dass so die Abgrenzung dem Zustand eines bewaffneten Konflikts zu einem anderen Regelzustand so rein subjektiv werde und nicht mehr in objektive Kriterien wie eben die Beteiligung von Staaten geknüpft werde. Zudem, und das lässt sich auch nicht so leicht von der Hand weisen, ginge hiervon eine Gefahr für ZivilistInnen aus, denn sie könnten so nur noch schwerer von KombattantInnen unterscheiden zu sein, wenn man eben auch diese Bewegungen zur nationalen Befreiung aufnehmen würde. Und da KombattantInnen zwar gewisse Rechte genießen, aber auch legitime Ziele von Attacken sind, könnte es eben sein, dass ZivilistInnen, die dann nicht mehr zu unterscheiden wären, daher Ziel von militärischen Angriffen sein könnten, was die humanitären Völkerrechte ja gerade nicht sein wollen, wenn sich zum Beispiel unter ihnen etwa die nationalen BefreiungskriegerInnen verbergen würden. Das würde dann eben diese ZivilistInnen stärker gefährden. Die USA haben aber generell, auch insbesondere post-9/11, eine Politik gefahren, die den Begriff des bewaffneten Konflikts und der Beteiligten im bewaffneten Konflikt insbesondere denkbar eng auslegte. So wurden im Rahmen des Irak- und Afghanistan-Kriegs, des War on Terror, die dort festgenommenen mutmaßlichen TerroristInnen als vorgebliche Nicht-Kombattantinnen oder jedenfalls sogenannte Unlawful Combatants behandelt. Und hieraus folgte aus Sicht der USA, dass es das völkerrechtliche Regime insbesondere für Kriegsgefangene nicht anwendbar war, sodass es aus Sicht der USA wiederum möglich sein sollte, sie etwa jahrelang auf Guantanamo zu internieren und gewisse Rechte nicht zu beachten. So war es zum Beispiel auch im berühmten Supreme Court-Fall von Hamdan vs. Rumsfeld. Hamdan war ein jemenitischer Staatsangehöriger, der auch unbestrittenerweise Fahrer von Osama bin Laden war und in Afghanistan festgenommen und nach Guantanamo gebracht wurde, wo er über mehrere Jahre festgehalten wurde und wo er auch nicht vor ein normales Gericht gelangte, sondern nur vor eine Militärkommission, die Präsident Bush auf Grundlage einer Executive Order eingesetzt hatte, in der eben stand, dass festgenommene mutmaßliche Terroristinnen nicht vor normalen Gerichten behandelt werden konnten. Die Reichweite dieser Exekutivkraft stand dann eben in dem Supreme Court-Verfahren im Raum, insbesondere hier bezüglich, ob auch völkerrechtswidrige Maßnahmen davon umfasst werden konnten. Ähnliches könnte jetzt auch im Ukraine-Krieg möglicherweise relevant werden, wenn Russland etwa die Todesstrafe gegen verschiedene ausländische Angehörige der ukrainischen Streitkräfte verhängen möchte, was ja gerade vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt wird. Es kann also in der Tat eine ambivalente Position sein, in den Club der Beteiligten eines internationalen bewaffneten Konflikts aufgenommen zu werden. Gerade deshalb bestimmt sich das aber auch nach dem Völkerrecht und nicht nach dem, was die fraglichen Staaten opportun finden.
Das war also Isabel mit der Frage, was überhaupt ein bewaffneter Konflikt ist und wie man Teil dieses bewaffneten Konflikts wird. Das Ganze ist natürlich durchaus relevant für unser Folgenthema, das ja danach schaut, inwiefern Deutschland durch Waffenlieferungen an die Ukraine Kriegspartei werden kann und welche völkerrechtliche Bedeutung das dann haben würde. Und bevor sich Sophie und Alexander Wendker dieser Frage ausführlicher im Interview widmen, hört ihr dazu erstmal noch eine Tonspur des Justizministers aus dem Bundestag, die das gar nicht schlecht auf den Punkt bringt.
Und die UN-Charta hat nämlich eines festgelegt, Krieg ist verboten. Früher war Krieg ein normales Instrument der Auseinandersetzung. Da galt nur, man hält sich raus oder man macht mit. Das war sehr schnell der Fall. Aber durch das Inkrafttreten der UN-Charta gilt, Krieg ist grundsätzlich verboten mit einer geschriebenen Ausnahme, nämlich der Verteidigungskrieg. Deshalb ist die Ukraine im Recht und Russland im Unrecht. Und Russland soll nicht das Recht bekommen, Deutschland dafür zu beschießen, dass wir der Ukraine etwas liefern, womit sie ihren legitimen Verteidigungskrieg führen kann. Das ist die teleologische, oder das ist der Gedanke, das ist die Idee hinter dieser Rechtseinschätzung. Und die ist, finde ich, treffend und plausibel und kann wirklich ganz engmaschig aus der UN-Charta heraus abgeleitet werden.
Ich freue mich, dass ich heute mit Alexander Wendker sprechen kann. Er ist Rechtsreferendar am Kammergericht Berlin, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und er hat auch einen Lehrauftrag an der Freien Universität Berlin. Er hat vor kurzem seine Dissertation verteidigt, die er zu einem Thema geschrieben hat, welches seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ja eigentlich in aller Munde ist, nämlich über den Kriegsparteistatus im Völkerrecht. Und darüber werden wir heute auch reden, also darüber, wann Staaten Konfliktparteien in einem Krieg werden und was das auch für Folgen hat. Alex, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank, Sophie.
Ja, in den letzten Wochen oder sogar schon Monaten ging es ja öffentlich oft um die Frage, wann Deutschland Kriegspartei im Ukraine-Russland-Konflikt wäre. Und vor allem wurde das immer wieder diskutiert, weil Deutschland so in den Krieg hineingezogen werden würde und womöglich dann von Russland angegriffen werden könnte. Daher wäre meine erste Frage, stimmt es, dass es Russland völkerrechtlich erlaubt wäre, Deutschland anzugreifen, wenn Deutschland Kriegspartei wäre?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Krux an der derzeitigen öffentlichen Debatte. Das heißt, wir sehen also, dass da der Begriff, ja letztlich ein völkerrechtlicher Begriff zur sicherheitspolitischen Leitlinie der Bundesregierung und ja auch anderer Staaten geworden ist. Und dafür mag es bestimmt auch sicherheitspolitische Erwägungen geben, die dahinterstehen. Ein Stück weit, und das hast du ja angesprochen, transportiert das Ganze aber auch so eine bestimmte rechtliche Konzeption davon, was es denn heißen würde, Kriegspartei zu sein. Und das ist ein Stück weit der vielleicht klassische Gedanke, die klassische Logik davon, was es bedeutete, Kriegspartei zu sein. Also im Kriegszustand mit einem anderen Staat zu sein. Krieg also sozusagen in der Denkweise des Völkerrechts des 19. Jahrhunderts vielleicht, könnte man das beschreiben, immer als einen Zustand, in dem dann die sich feindlich gegenüberstehenden Staaten einander eben mit allen verfügbaren Mitteln der Gewalt niederringen können. Ja, Krieg ist Krieg und folgt dann sozusagen einer eigenen völkerrechtlichen Logik. Und das klingt vielleicht auch in der Besorgnis, die mit dem Konfliktpartei- und Kriegsparteistatus verbunden wird, sozusagen immer auch ein bisschen mit dieser rechtlichen Vorstellung. Jetzt ist es aber so, dass wir anders als im 19. Jahrhundert heutzutage, heute eben in der Völkerrechtsordnung leben, die ja von der UN-Charta und dem darin verankerten Gewaltverbot geprägt ist. Und dieses Gewaltverbot, das ja übrigens auch völkergewohnheitsrechtlich verankert ist, das muss letztlich, auch wenn es erstmal paradox klingt, auch zwischen Staaten gelten, die Parteien an einem bewaffneten Konflikt sind. Das heißt, das Gewaltverbot bezieht sich letztlich immer auf die einzelne gewaltsame Handlung und folgt also nicht mehr dieser alten Statuslogik und trennt eben nicht nach diesen klassischen Sphären von Friedens- und Kriegsvölkerrecht, sondern liegt dazu ein Stück weit quer. So, und das heißt, die Frage, ob also Deutschland angegriffen werden dürfte von Russland, müssen wir also heutzutage ein bisschen komplizierter beantworten als früher und da eben die verschiedenen Ebenen unterscheiden. Und nach dem Gewaltverbot, also dem Jus contra bellum, ist die Lage in der Ukraine ja relativ klar. Also die Ukraine übt ihr Recht auf Selbstverteidigung gegen Russland aus. Und soweit dann also das Handeln westlicher Staaten, einschließlich der Bundesrepublik, in kollektiver Unterstützung der Ukraine eben bei ihrer Selbstverteidigung erfolgt, ist es dann selbst nach dem Jus contra bellum auch rechtmäßig. Und zwar auch dann, wenn man dadurch unter Umständen an einem bestimmten Punkt eben Konfliktpartei würde. Und umgekehrt wären dann die Angriffe Russlands auch gegen mögliche westliche Konfliktparteien nach dem Gewaltverbot weiterhin völkerrechtswidrig. So, also das ist die Lage nach dem Jus contra bellum. Nach dem Jus in bello wären deutsche Soldaten als Kombattanten einer Konfliktpartei aber eben schon legitime russische Angriffsziele. Ja, das heißt, nach dem Jus in bello, also dem humanitären Völkerrecht, könnte Russland dann die Soldaten angreifen, ohne dadurch noch das humanitäre Völkerrecht gewissermaßen zusätzlich zum Gewaltverbot zu verletzen.
Denkst du dann, dass diese Dualität, also einmal Jus ad bellum und Jus in bello, da vielleicht auch ein bisschen zu der Debatte beigetragen hast, dass die so geführt worden ist? Oder warum wurde das dann so stark betont, wenn es jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal so sagt, das Völkerrecht ja schon relativ klar sagt, nach dem Jus ad bellum könnte Russland Deutschland nicht angreifen, auch wenn es Kriegspartei wäre?
Ja, also ich denke, einerseits sozusagen haben wir da vielleicht als heutige Völkerrechtler auch ein Stück weit, kommen wir da an die Grenzen dessen, was in der allgemeinen Öffentlichkeit immer so gut vermittelbar ist. So, wenn die Frage ist, darf Deutschland angegriffen werden, dann möchte man vielleicht als Journalist und auch als interessierter Bürger nicht hören, naja, das hängt davon ab, welches Regelungsregime wir uns jetzt anschauen. Dass das Jus Contrabellum da ein Stück weit in den Hintergrund gerät, ist vielleicht ein Stück weit eben doch dann dem geschuldet, dass vielleicht die derzeitige Regelungsstruktur, die wir auf der internationalen Ebene haben, doch weniger verinnerlicht ist in der breiten Öffentlichkeit, als wir gedacht haben. Dass also ein Stück weit wir immer noch dazu neigen, wenn wir über Krieg nachdenken, eben in diesen alten Statuskategorien zu denken und zu denken, ah ja, okay, jetzt ist Krieg. Jetzt hat das Gewaltverbot dann sozusagen auch in diesem Kriegsstatus nichts mehr zu sagen. Und wie wir sozusagen das aufbrechend übereinanderlegen, das scheint sozusagen da weniger stark verankert zu sein. Und einen Punkt sollte man in dem Kontext vielleicht auch nicht vergessen, dass die Jus in bello-Logik sozusagen im Krieg dürfen dann legitime Angriffsziele eben auch angegriffen werden, tatsächlich vielleicht auch besser in das sozusagen russische Denk- und Argumentationsmuster passt, als wenn man da sozusagen versucht, dem Aggressor dauerhaft immer wieder das Aggressions- und Gewaltverbot vorzuhalten, das er ohnehin schon verletzt und völlig ignoriert, wohingegen Russland ja zumindest ostentativ behauptet, ja, nur zivile Ziele anzugreifen, also zumindest dieser Logik zu folgen. Also auch da kann es natürlich dann quasi strategisch günstiger sein, auch über die Jus in bello-Rechtsfolge mit nachzudenken. Abgesehen davon, dass die natürlich auch für sich genommen juristisch durchaus bedeutsam ist, neben dem Gewaltverbot.
Vielleicht auch nochmal dann direkt dazu, also wie du jetzt gerade gesagt hast, der Kriegsparteistatus löst dann eben die Anwendung vom internationalen humanitären Völkerrecht, also dem Jus in bello, aus. Was bedeutet das dann eigentlich konkret, vielleicht jetzt auch spezifisch bezogen auf diesen Konflikt?
Genau, also tatsächlich ist es wichtig zu betonen, dass die Tatsache, dass nach dem Gewaltverbot auch ein Angriff gegen Konfliktparteien weiterhin rechtswidrig ist, eben keineswegs bedeutet, dass der Status insgesamt jetzt rechtlich irgendwie bedeutungslos wäre. Also wir haben ja eine wichtige Rechtsfolge schon genannt, nämlich für die konkret handelnden Soldaten hat es tatsächlich eine ganz vitale Implikation. Und da entfaltet dann das Jus in bello, das dann Anwendung findet, vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit die größere Steuerungswirkung, ja, auf dem Schlachtfeld, weil es eben die konkretere Handreichung ist dazu, wie nun Gewalt angewendet werden soll. Überhaupt kann man allgemeiner vielleicht sagen, dass an den Konfliktparteistatus sich tatsächlich eine ganze Vielzahl von Rechtsfolgen knüpft, denn es ist tatsächlich wirklich so ein Schlüsselbegriff für die völkerrechtliche Regulierung bewaffneter Konflikte auf verschiedenen Ebenen. Also die erste Ebene wäre vielleicht, dass die Parteien Adressatinnen der wichtigsten Pflichten nach dem humanitären Völkerrecht sind. Und zwar sowohl mit Blick auf die Art und Weise, wie Kampfhandlungen geführt werden müssen, als auch mit Blick auf den Schutz von Individuen im Konflikt. Neben Pflichten haben Parteien traditionell auch sogenannte Rechte, die sogenannten Rechte kriegführender Staaten. Das ist heute natürlich problematischer, aus dem Status als Konfliktpartei eben Rechte herzuleiten. Und jedenfalls können die Rechte eben nicht weitergehen in puncto Gewaltanwendung, als es nach den Grenzen des Jus Contrabellum geht. So, das haben wir ja gerade letztlich schon besprochen. Also Rechte sind schwieriger, dafür hängt aber dann, wenn wir auf eine zweite Ebene gehen, die Rechtsposition von Individuen im bewaffneten Konflikt immer von deren Verbindung zu den Konfliktparteien ab. Und zwar nicht nur für Fragen des Kombatantenstatus von einzelnen Soldaten, den wir ja gerade schon hatten, sondern zum Beispiel eben auch für die völkerstrafrechtliche Verantwortlichkeit im Rahmen des sogenannten Nexus zum bewaffneten Konflikt, den wir ja für Kriegsverbrechen brauchen. Dann auf einer anderen Ebene wirkt sich die Frage, wer alles Konfliktpartei ist, natürlich auch für den geografischen Anwendungsbereich des humanitären Völkerrechts aus. Und jenseits des humanitären Völkerrechts zum Beispiel auch für die Art und Weise, wie nun menschenrechtliche Verpflichtungen für den jeweiligen Staat Anwendung finden. Und eine letzte ganz wichtige Dimension sind die Rechtspflichten von Drittstaaten gegenüber den Parteien beziehungsweise allgemeiner mit in Bezug auf den bewaffneten Konflikt. Auch für diese Rechtspflichten ist es eben wichtig zu wissen, wer Konfliktpartei ist und wer nicht. Und zwar sowohl für die Pflichten von Drittstaaten nach dem klassischen Neutralitätsrecht, als auch für die Pflicht von Drittstaaten, keine Beihilfe zu Verletzungen des humanitären Völkerrechts zu leisten, der sich ja aus dem gemeinsamen Artikel 1 der Genfer Konventionen und Völkergewohnheitsrecht ergibt. Das heißt, letztlich kann man sagen, der Parteistatus wirkt sich eben in wirklich vielfältiger Weise für die rechtliche Regulierung des bewaffneten Konflikts aus. Und daher ist es letztlich eben doch wichtig, dass Staaten sich bewusst sind, ob und wann sie Konfliktpartei sind. Auch wenn vielleicht eben nicht aus den Gründen, die in der Öffentlichkeit da manchmal im Vordergrund stehen.
Ist denn der Kriegsparteistatus explizit völkerrechtlich geregelt? Also wie genau wird man eigentlich Kriegspartei?
Ja, da sprichst du tatsächlich den Kern des Problems an, der vielleicht auch ein Stück weit erklärt, warum da Staaten sich so zögerlich zeigen, klare Standards zu benennen. Denn im Ausgangspunkt haben wir das Problem, dass der Konfliktparteistatus im Völkerrecht bewaffneter Konflikte eben vorausgesetzt wird. Und es wird auch vorausgesetzt tatsächlich, dass mehrere Staaten Parteien an einem und demselben bewaffneten Konflikt sein können. Also sozusagen die Situation, die wir dann potenziell in der Ukraine haben könnten. Es wird aber nirgendwo ausdrücklich geregelt, wann das denn nun der Fall ist.
Wenn es denn jetzt keine expliziten Regelungen gibt und es aber trotzdem vom Völkerrecht vorausgesetzt wird, also dieser Kriegsparteistatus, gibt es denn andere Regeln, die eventuell etwas darüber sagen würden, die auch historisch angeführt worden sind und vielleicht könnten wir man ja daraus dann was ziehen?
Ja, da gibt es natürlich irgendwie eine nachvollziehbare Versuchung, irgendwie erstmal auf andere mögliche Regelungsregime da zurückzugreifen. Und klassischerweise gab es da tatsächlich das Argument, dass man vielleicht aus diesem Neutralitätsrecht die Standards herleiten könnte, nach denen sich also bestimmt, wer Konfliktpartei ist. Ja, das Neutralitätsrecht also als das klassische Regelungsregime, das gilt zwischen den Parteien und Drittstaaten und jeweils deren Rechte und Pflichten in Bezug auf den Konflikt regelt. Also wenn man sich den Konflikt so ein bisschen als, ja, als Duell vorstellt, den Krieg in der klassischen Denkweise, als Duell zur Austragung von Streitigkeiten, dann hatten sich da Drittstaaten eben rauszuhalten und umgekehrt hatten die Parteien aber auch dafür zu sorgen, dass Drittstaaten nicht negativ betroffen wurden durch den Konflikt. So, das heißt, Drittstaaten hatten also die Pflicht, nicht die Konfliktparteien zu unterstützen. Und da könnte man jetzt natürlich argumentieren, na gut, wenn sie diese Pflicht verletzen, dann werden sie dadurch Konfliktpartei. Und da, denke ich, müssen wir aber genau diese Versuchung widerstehen, zu sagen, da haben wir eine Regel, die irgendwie Aussagen trifft zu dieser Situation der Unterstützungsleistung, letztlich aber hier vielleicht doch nicht so gut passt. Genau, denn ein Stück weit ergibt sich ja aus der Struktur von diesem Neutralitätsrecht schon selbst, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen, wann verletzt man da seine Pflichten und wann beendet man durch sein Handeln auch wirklich seinen Status als Neutraler, also eben als Nichtpartei, wenn man so will. Das heißt, da gab es schon im klassischen Neutralitätsrecht eben Durchsetzungsmechanismen, die eben bei der Verletzung von Neutralitätspflichten eingegriffen haben. Also zum Beispiel konnten dann kriegführende Staaten eben das Neutralitätsrecht gewaltsam auch im Wege der Selbsthilfe gegen den Neutralen durchsetzen. Das setzt aber denklogisch natürlich voraus, dass man auch nach der Pflichtverletzung noch ein Drittstaat bleibt und eben nicht dadurch allein Partei wird. Und nach meiner Auffassung ist tatsächlich auch in der Staatenpraxis, so wie ich sie lese, eben letztlich die Verletzung von Neutralitätspflichten eben von der Beendigung des neutralen Status getrennt worden.
Hinzu kommt auch noch eine weitere Schwierigkeit, die wir heute mit Blick auf das Neutralitätsrecht haben. Weil nämlich das Neutralitätsrecht ja aus der Zeit vor der UN-Charta mit dem Gewaltverbot stammt, ist es ein bisschen unklar, wie man dieses Regelungsregime im heutigen Völkerrecht nun anwendet. Zum Beispiel mit Blick auf den Ukraine-Krieg wird dann nun vielfach argumentiert, dass Drittstaaten eben mit Blick auf das Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs von ihrer Neutralitätspflicht befreit sind. Und das ergibt, finde ich, systematisch auch durchaus Sinn, zu sagen, dass da die Neutralitätspflicht, keine Hilfe zu leisten, insoweit gewissermaßen durch die Wertungen des Jus contra bellum überlagert ist. Also werden Neutralitätspflichten in solchen Fällen wohl gar nicht verletzt, Aber aus solchen jus contrabellum Wertungen dann auch Rückschlüsse für den Konfliktparteistatus abzuleiten, das wäre meines Erachtens systemwidrig.
So, das heißt, auch da sozusagen mit dem Rückgriff auf andere Rechtsregime wird man nicht so richtig was und muss auch hier letztlich wieder trennen, die Frage zwischen, wann wird man Konfliktpartei und handelt man eigentlich rechtmäßig völkerrechtlich. Man kann aber, denke ich, schon rechtliche Kriterien für den Konfliktparteistatus und die Frage, wann man es wird, herleiten, insgesamt aus der Regelungsstruktur des Völkerrechts im bewaffneten Konflikt im Lichte der Staatenpraxis in vergangenen Konflikten.
Und ich nehme mal an, dass du dir diese Staatenpraxis bestimmt angeschaut hast für deine Dissertation. Konntest du da vielleicht einige Voraussetzungen herausarbeiten, die das vielleicht dann ausmachen, was es, also ja, welche expliziten Voraussetzungen dafür es gibt, dass man dann Konfliktpartei oder Kriegspartei wird?
Ja, meines Erachtens sind da zwei Elemente entscheidend. Also erstens muss der betreffende Staat einen zurechenbaren Beitrag zum Konflikt leisten, und zwar einen Beitrag mit einem direkten operationellen Bezug, also zu den Militäroperationen, die dann diesen bewaffneten Konflikt ausmachen. Und das dürfte jedenfalls dann der Fall sein, wenn eben in einem kausalen Schritt Schaden bei der gegnerischen Partei hervorgerufen wird. Und zweitens muss dann dieser Beitrag auch hinreichend eng mit den Militäroperationen der unterstützten Partei koordiniert sein. Und das wird dann gegeben sein, wenn der betreffende Staat in die Entscheidungsprozesse zu den konkreten Militäroperationen involviert ist. Und schließlich vielleicht zur Präzisierung noch, in den beiden Kriterien würde ich sagen, ist auch zumindest eine implizite subjektive Komponente drin, nämlich dass so ein hinreichend koordinierter Beitrag auch voraussetzt, dass der Staat diesbezüglich eben wissentlich handelt.
Also wenn man sich jetzt vielleicht mal auf das erste Merkmal beziehen würde, dann würden ja eigentlich immer Waffenlieferungen, also alleine zumindest, nie den Konfliktparteistatus erfüllen, weil man ja eben als Staat Waffen liefert an einen anderen Staat und der hat ja dann noch einen kausalen Schritt dazwischen, indem er sie dann vielleicht anwendet und damit dann erst einen Schaden herbeiführt. Ist das richtig? Würdest du das auch so sehen?
Ganz genau, ja. Also dass Waffenlieferungen eigentlich gleich welcher Art und übrigens auch Ausbildung an den Waffen so einen hinreichend direkten operationellen Bezug haben, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Von daher ermöglicht das Kriterium, eigentlich schon dieses Kriterium allein, da eine relevante Unterscheidung zu treffen. Übrigens auch eine relevante Unterscheidung zu möglichen anderen Unterstützungsformen, die wir in dem Konflikt teilweise jetzt vielleicht auch schon sehen.
Vielleicht, wenn wir dann noch mal etwas genau auf den Status als Kriegspartei eingehen können und dem Einsatz der Luftwaffe. Es wird ja immer wieder gesagt, dass ein Staat Konfliktpartei werden würde, wenn er zum Beispiel eine No-Fly-Zone über der Ukraine installieren würde. Stimmt das zum Beispiel? Würdest du dem zustimmen? Und dann könnte man sich zum Beispiel auch fragen, ist Belarus denn eigentlich schon dann nicht Kriegspartei? Das wurde ja auch oftmals in den Medien zumindest so gesagt, weil ja russische Streitkräfte direkt von belarussischen Luftschutzpunkten und Luftanschläge auf die Ukraine fliegen. Wie würdest du diese Fälle einschätzen?
Also zunächst vielleicht zur Frage der No-Fly-Zone. Da ist es meines Erachtens eben relativ klar, dass diese No-Fly-Zone ja voraussetzt, dass man, um sie durchzusetzen, eben auch bereit ist, russische Flugzeuge dann abzuschießen tatsächlich. Und der Einsatz von Streitkräften, um eben gegnerische Flieger abzuschießen, ich glaube, da brauchen wir dann gar nicht großartig diskutieren tatsächlich, ob das für den Konfliktparteistatus reichen würde. Das sind ja Militäroperationen par excellence sozusagen, die dann durchgeführt werden. Und auch am Grad der Koordinierung mit der Ukraine kann es dann kaum fehlen. Der zweite Punkt, da sprichst du eine auch sehr interessante Frage an tatsächlich, wie das denn ist, wenn jetzt Staaten ihr Staatsgebiet sozusagen zur Verfügung stellen, sozusagen als direkte Ausgangsbasis für Militäroperationen einer Konfliktpartei, so wie es Belarus eben gemacht hat, ja, weil Russland ja tatsächlich große Teile seiner Invasion eben von belarussischem Staatsgebiet aus unmittelbar lanciert hat. Und ich würde sagen, wenn das passiert tatsächlich, wenn wir also wirklich direkt die Militäroperationen vom Staatsgebiet eines bestimmten Staates lancieren, dann kann man da schon in einen Bereich kommen, wo man eine hinreichend direkte Verbindung annimmt zum Schaden für den Gegner, der dann sozusagen durch diese Militäroperationen in dem Fall von Russland der Ukraine zugefügt wird. Und das erfordert natürlich auch ein ganz erhebliches Maß an Koordination. Das heißt, auch da wissen wir jetzt faktisch natürlich nicht, wie eng sich Belarus und Russland koordiniert haben. Denkbar ist es aber auf jeden Fall, dass wir da in einen Bereich kommen, wo also wirklich auch eng die operationellen Entscheidungsprozesse miteinander abgestimmt wurden. Und dann müsste man umgekehrt natürlich diese Standards aber auch anlegen, wenn wir uns fragen, wie es denn wäre, wenn nun also die Ukraine von NATO-Militärstützpunkten aus direkt Militäroperationen gegen Russland lancieren würde. Nach meiner Kenntnis ist das aber in der Schärfe tatsächlich bisher nicht ernsthaft im Gespräch.
Dann wäre der ausschlaggebende Punkt also auch bei, ich sag mal, Luftstützpunkten, inwieweit dann auch mit dem anderen Staat koordiniert ist, also dieses zweite Element dann erfüllt ist, was du ausgemacht hast, ja, bei der Definition des Konfliktparteistatus. Es gab ja noch auch eine andere Debatte an der Seite, auch zum Ukraine-Russland-Konflikt, inwieweit das zur Verfügung stellen von nachrichtlichen Informationen dazu beitragen könnte, dass man Kriegspartei wird. Und da könnte ich mir zum Beispiel schon relativ genau vorstellen, dass die einen direkten operationellen Vorteil der Ukraine bringen. Wäre das so oder ist dann auch vielleicht das Ausüben der Informationen, die man erlangt hat, dann erst der zweite kausale Schritt?
Ja, da sprichst du tatsächlich auch wieder einen sehr interessanten Punkt an. Wir erinnern uns ja alle noch an die Berichte der New York Times im Mai über die Rolle, die amerikanische Geheimdienste gespielt haben, als es darum ging, seitens der Ukraine verschiedene russische Generäle eben auszuschalten, sowie zum Beispiel ja auch diesen Kreuzer, die Moskwa. Also konkrete Informationen über konkrete militärische Ziele können meines Erachtens eben schon Teil des sogenannten Targeting-Prozesses sein. Also letztlich einer konkreten Militäroperation und lassen dann, jedenfalls in solchen Fällen, durchaus auch den Rückschluss zu, dass da eben operationelle Entscheidungsprozesse sehr, sehr eng koordiniert werden müssen, eigentlich fast zwangsläufig. Von daher würde ich dir recht geben, dass wir da sehr wohl in relevante Bereiche kommen, was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass zumindest die ursprüngliche Linie der Amerikaner ja war, zu sagen, nein, nein, also wir geben jetzt keine konkreten Informationen, die wirklich unmittelbar das Erfassen militärischer Ziele ermöglichen. Also sie haben sozusagen faktisch ein Stück weit bestritten. Ein bisschen im Widerspruch zu den späteren Berichten, die ja genau das eigentlich zumindest behauptet haben, dass eben letztlich genau da auf Anfrage der Ukraine die Positionen, sozusagen die Geolokalisation bestätigt wurde und sogar eben gezielt zusätzliche Ziele irgendwie mit Koordinaten angegeben worden.
Vielleicht jetzt zum Abschluss des Interviews hätte ich auch noch mal so eine größere einordnende Frage zur Rechtsentwicklung auf dem Gebiet des Kriegsparteistatus. Würdest du davon ausgehen, dass wir jetzt zurzeit mit dem Krieg in der Ukraine eigentlich eine Veränderung da auf diesem Rechtsgebiet vielleicht auch etwas sehen? Vielleicht, wenn du dir jetzt die jetzige Staatenpraxis angeschaut hast, auch wenn es jetzt natürlich vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Ich meine, leider muss man sehr sagen, dauert der Krieg ja an. Oder würdest du eher davon ausgehen, dass sich eigentlich viele der Aktionen der Staaten einreihen in eine bereits bestehende Staatenpraxis?
Ja, sehr spannende Frage. Also ich würde erstmal sagen, dass für vieles von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, tatsächlich die Praxis der Staaten in der Vergangenheit doch eine gewisse Unschärfe belassen hat. Ja, von daher ist tatsächlich der Ukraine-Krieg jetzt zwar eine, wie du völlig richtig sagst, traurige, aber dennoch auch eine wichtige Gelegenheit für Staaten, da jetzt die rechtlichen Linien in dem Bereich tatsächlich auch zu schärfen und zu operationalisieren und das dann auch mit Blick auf künftige Konflikte zu tun. Und ich glaube, ein Stück weit können wir so eine Entwicklung schon beobachten, dadurch, dass Staaten jetzt sich gezwungen sehen, auch immer konkreter ihre Rechtsüberzeugung zur Frage der Implikationen des Konfliktparteistatus, aber vor allem auch der Frage, wann die Schwelle dazu überschritten wird, darzulegen. Natürlich bleibt abzuwarten, inwieweit sich aus diesen Entwicklungen dann mehr ergibt. Auf jeden Fall ist es aber eine Gelegenheit für Staaten, von der letztlich, glaube ich, insgesamt die effektive Umsetzung des Völkerrechts in bewaffneten Konflikten auf Dauer profitieren würde, wenn Staaten diese Gelegenheit nutzen würden, um da die Linien zu schärfen. Gerade weil wir ja gesehen haben, auf wie vielen Ebenen letztlich es wichtig ist, zu wissen, wann genau man eben Partei wird. Also da größtmögliche Präzision zu erreichen, um dann ganz genau zu wissen, welche rechtlichen Regelungen wann und in welcher Weise Anwendung finden. Damit wäre letztlich, glaube ich, dem Völkerrecht in bewaffneten Konflikten sehr gedient.
Ich finde, das ist auf jeden Fall ein gutes letztes Wort sozusagen. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview, Alex. Und ja, wir werden wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten oder leider ist vielleicht sogar Jahren auch noch sehen, wie sich dieses Thema dann weiterentwickelt, vielleicht auch spezifisch im Ukraine- und Russland-Konflikt. Dankeschön.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war mir eine Freude.
Vielen Dank, Sophie, für dieses Interview mit Alex. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Veröffentlichung seiner Diss, die ja tatsächlich zeitlich passender kaum sein könnte. Und mal sehen, wie sich die öffentliche Debatte zu dem Thema weiterentwickeln wird.
Ja, ich fand es auf jeden Fall super interessant zu sehen, wie in einer öffentlichen Debatte ein völkerrechtliches Thema so kontrovers debattiert wurde. Und auch zu sehen, dass in solchen Diskussionen der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik wichtig ist. Und dass der natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen holprig sein kann, aber dass Entscheidungen zu Kriegsfragen eben auch sehr politisiert sind und dadurch vielleicht auch diese Schieflagen in der Debatte so ein bisschen entstehen können.
Ja. Ja, wenn ihr das Thema nochmal schriftlich nachvollziehen wollt, findet ihr in den Shownotes einige Zeitungsbeiträge und auch akademische Artikel, die das Thema nochmal behandeln. Und wenn euch das Thema Krieg im Völkerrecht generell interessiert, hört doch gerne mal in unsere Folge Nummer 9 zum Thema Schutz der Umwelt im Krieg und eine unserer ersten Folgen, der Folge Nummer 4 zum Gewaltverbot und dem Selbstverteidigungsrecht.
Ja, und wir haben auch noch zwei andere Folgen zum Russland-Ukraine-Konflikt, die es sich bestimmt auch lohnt anzuhören.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kritik an podcast@völkerrechtsblog.org.
Und wir würden uns auch über Bewertungen in euren jeweiligen Podcast-Apps freuen. Die helfen uns natürlich dabei, dass der Podcast bekannter wird. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Dischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Raab.